Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt.
Heute wieder mit Jonas und mir.
Hallo zusammen. Lang ist's her gefühlt, muss ich sagen.
Erste Urlaubspause seit 2 Jahren Podcast.
Ich hoffe, das verzeiht ihr uns.
Und wir, das hoffe ich auch, wir sind mehr oder weniger erfrischt zurück aus dem Urlaub. Und ich hatte in der Urlaubszeit ein bisschen Zeit, 2 Bücher zur Rastafari-Geschichte zu lesen. Rastafari-Geschichte. Wir müssen uns überlegen, ob wir es einheitlich aussprechen oder nicht über die Folge jetzt.
Aber das solltet ihr ja gewohnt sein, dass da manchmal Inkonsistenz gibt bei der Aussprache. Aber wir bemühen uns. Rastafari.
Rastafari. Die Rastafari-Bewegung. Woran denkst du, Jonas, wenn du das hörst?
Natürlich an Jamaika, an Haile Selassie, Äthiopien, Reggae, Bob Marley, Weed.
Ja. Ja, ganz wichtig. Also tatsächlich, und alle von euch, die jetzt mit all diesen Dingen nichts anfangen können oder denken, ich hasse Reggae und ich habe noch nie gekifft oder ich will nie kiffen oder ich finde es eklig, dann hört jetzt trotzdem nicht direkt weg oder schaltet die Folge aus. Denn wenn euch unser Podcast ansonsten gefällt, dann werden euch heute ganz viele Aspekte begegnen, die euch aus unseren anderen Themenbereichen schon bekannt sind. Es geht um religiöse Synthese, kulturelle Synthese, es geht um Antikolonialismus, um die Entstehung einer Religionsgemeinschaft und um einige lustige und unterhaltsame Geschichten, die mich selber sehr überrascht haben aus der Frühgeschichte der Rasta-Bewegung. Und ja, also so viel zur Vorrede. Es wird wie immer eine wilde Fahrt durch die Geschichte einer Idee, die größer wird, als es sich die einzelnen Menschen, die diese Idee in die Welt gebracht haben, wahrscheinlich jemals hätten vorstellen können. Oder auch nicht. Vielleicht haben sie es auch von Anfang an so geplant. Wir steigen ein mit einem Zitat von Charles Price aus seinem Buch Rastafari, The Evolution of a People and Their Identity von 2022. Alle Zitate, die heute von Jonas vorgelesen werden, sind aus diesem Buch von Charles Price. Das heißt, mir nicht dazu sagen, könnt ihr das immer mitdenken. Die ganze Quelle findet ihr auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und ich kann das Buch euch nur empfehlen. Ich glaube, es ist bis jetzt nur auf Englisch verfügbar. Ich habe die Sachen selber aus dem Englischen übersetzt. Aber das kommt bestimmt auch demnächst auf Deutsch raus. Und die zweite Quelle für die Folge, die wichtig war, war eine Untersuchung aus den 1960er Jahren, wo in Jamaika die Universität in Kingston versucht hat, dieses aufkommende oder zu der Zeit schon existente kulturelle und religiöse Phänomen der Rasta-Bewegung irgendwie wissenschaftlich zu greifen. Und die haben dann feldforschungsmäßig mehrere hunderte Rastas zu der Zeit auf Jamaika interviewt zur Frühgeschichte und wie sie quasi die letzten Jahre der Bewegung davor erlebt haben und daraus dann den Versuch, eine Analyse zu schreiben, was eigentlich Rasta ist in den 1960er Jahren und dann eben Charles Prince für die modernere Forschungsperspektive darauf.
Die Ethnogenese der Rastafari entwickelte sich unter Bedingungen der Unterdrückung, Verdrängung und Repression. Nicht ungewöhnlich für die kolonisierten Völker der Welt, aber mit weniger direkter Rekrutierung, als man es von einer Gruppe erwarten würde, deren Zahl weiter wächst und deren Ethos sich weiter verbreitet.
Ja, da schon mal der erste kleine Einschub. Was glaubst du denn, wie viele Rastas es weltweit gibt, Jonas?
Das ist schwer zu sagen. Ich weiß ich nicht, 3 Millionen?
Tatsächlich sind es wahrscheinlich nur 1 Million.
Oh, okay.
Und die sind in zahlreichen Untergruppen organisiert, zu denen wir heute auch noch ein bisschen kommen werden. Und die glauben alle sehr viele unterschiedliche Dinge. Und Ziel der heutigen Folge ist auch so ein bisschen die paar gemeinsamen Nenner herauszuarbeiten, die einfach auch aus der Geschichte der Bewegung hervorgegangen sind. Aber ihr müsst euch immer dabei denken, dass es ein extrem pluralistisches Glaubenssystem ist, wo es zwar so ein paar Grundpunkte gibt, aber im Endeffekt ist es sehr schwer zu sagen, was ist Rasta oder was ist eine Rastafari-Identität, weil es eben so eine Vielzahl gibt der Auslegungen, Theologien dann da wieder und auch sehr viele individuelle Strömungen. Ja. Das heißt, das muss man immer ein bisschen mitdenken dazu. Es ist eine der kleinsten Glaubensgemeinschaften der Welt, aber eine der präsentesten. Mhm. Sind 1 Million Mitglieder weltweit, eben auch über den Reggae und über die kulturelle Verbreitung haben wir alle viel mehr Kontakt zu den Rastas, wahrscheinlich kulturell, musikalisch und so gehabt, während wir aufgewachsen sind, wie wir das vielleicht zu anderen kleinen religiösen Splittergruppen haben, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert entstanden sind.
Ja.
Jamaika selbst hat eine extrem spannende religiöse Szene gehabt, die sich in diesem Klima der britischen Kolonie mit Sklaverei und rassischer Segregation entwickelt hat. Es gab starke Einflüsse von Religionen aus Westafrika, vor allem aus dem Kongo, auf die lokalen Glaubenssysteme in Jamaika dann. Und es kam zu so Vermischungen zwischen der christlichen Religion, die von den Sklavenhaltern und der Krone quasi vertreten und propagiert wurden, und den Religionen, die die Menschen mitgebracht haben, die versklavt wurden. Da gab es dann zum Beispiel so Traditionen wie Mual oder Revivalism, die daraus hervorgegangen sind. Mual ist eine afro-jamaikanische spirituelle Tradition, die so Sachen wie rituelle Magie, spirituelle Besessenheit und Tanz in den Vordergrund stellt. Dann gibt es noch Obea, wo es mehr um Geisterglauben geht und um das Auffinden von verlorenen Menschen. Zum Beispiel Obea wurde unterdrückt und als quasi gefährliche Hexerei angesehen, während Mual eher unterstützt wurde von der weißen Oberschicht, weil die eher christliche Elemente übernahm und sich gegen Obea gewandert hat. Aber aus beide Seiten dieser Medaille haben diesen Tanz und dann in unterschiedlichen Ausmaßen die spirituelle Besessenheit gehabt. Und Obea ist dann das, wo die rituelle Magie mit reinkam, und da wurde dann die Grenze so ein bisschen gezogen. Aber dieses Besessensein wird auf jeden Fall auch gemeinsam mit dem starken Fokus auf Tanz in die christlichen Revivalist-Kirchen übernommen, die dann in direkter Nähe zu sowas wie Baptistengemeinden und so ab den 1860er Jahren entstehen in Jamaika. Da sehen wir, und da ist auch wieder so, dass jede Kirche wahrscheinlich, also Revivalist ist auch ein Riesenüberbegriff, wo sich alle unterschiedlichen Schattierungen von Mual bis quasi Baptistengemeinde so finden haben lassen. Es ist sehr spannend zu sehen, dass Jamaika da eben auch von dieser christlichen Erweckungsbewegung gepackt wird, die zu der Zeit in Europa und Nordamerika alle eigentlich erfasst. Also es gibt ja diesen Begriff des Third Awakening, dass da in dieser Zeit eben überall Kulte gegründet wurden und neue Religionen im 19. Jahrhundert, und es eine extrem apokalyptische Stimmung gab und generell die Idee, dass die Welt jetzt jederzeit zu ihrem Ende kommen wird und man eben sich auf die wichtigen Dinge rückbesinnen müsste. Da müssen wir mal eine separate Folge eigentlich fast drüber machen, was da alles an Religionen und christlichen Splittergruppen gegründet wurden, die wir heute quasi als ganz normal irgendwie ansehen, oder was heißt normal, die ganz normal unser Bild von Freikirchen und Sekten irgendwie so reinpassen. Also es sind die Sieben-Tags-Adventisten, die Zeugen Jehovas, das alles geht ja auf die Zeit zurück, auf diese Zeit im 19. Jahrhundert, wo auf einmal neue religiöse Strömungen wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Und genauso war das eben in Jamaika, aber in Jamaika eben mit diesem speziellen Einfluss von einer unterdrückten Tradition, mehr oder weniger, je nachdem, auf welche Seite sie gefallen sind, Obea oder Mial, aber auf jeden Fall Revivalist-Kirchen, die sie in diesem Rahmen gegründet und daraus hervorgegangen sind. Ja. Myall wird heute nicht mehr als eigenständige Religion praktiziert, aber die Rituale sind eben im Revivalism auch in so Sachen wie Kumina und Convents aufgegangen. Hier noch ein kleines Zitat, um das einzuordnen.
Revival, eine Form des Afro-Christentums, die in Jamaika beheimatet ist und hauptsächlich von schwarzen Jamaikanern praktiziert wird, legt den Schwerpunkt auf die Kommunikation mit Geistern, strenges moralisches Verhalten und Heilung. Die Anhänger der Erweckungsbewegung sehen sich von Gott dazu berufen, dem Bösen entgegenzuwirken und Körper und Seelen zu heilen. Revival-Führer wie Bedward sahen die Unterdrückung durch die Weißen als etwas Böses an, das den Einsatz der eigenen Fähigkeiten zur Heilung der Unterdrückten erforderte. Die Rastafari beschäftigten sich mit dem Bösen, moralischem Verhalten und der Heilung des schwarzen Körpers und der Gemeinschaft. In der zweiten Generation jedoch gaben sie die Beschäftigung mit den Geistern auf, während sie eine rassistische Kritik des Bösen, des unmoralischen Verhaltens und der Heilung des schwarzen Körpers entwickelten.
In diese Zeit, also ein bisschen später, fällt auch Marcus Garvey, der als du nichts wissend, hast du den Namen schon mal gehört?
Den habe ich schon mal gehört. Ich meine im Zusammenhang mit oh, verdammt. Also ist Amerikaner und wollte die, also diese Zurück nach Afrika, Back to Africa Movement.
Er war spannenderweise bei Jamaikaner.
Er war Jamaikaner. In okay.
St. Anne's Bay geboren und kam aber für die Arbeit nach Nordamerika. Nee, er starb 1940 an einem Schlaganfall in London. Und davor hat er sich gegen den Abessinienkrieg Mussolinis, den Äthiopienkrieg, dazu haben wir eine eigene Folge gemacht, hört euch die gerne an, hat sich dagegen eingesetzt und wollte davor eben, hat 1914 die UNIA gegründet, eine schwarze Massenorganisation, die mit Uniformen und Aufmärschen auf sie Aufmärschen gemacht hat und eine Auswanderung aller Schwarzen nach Afrika propagierte. Also das, genau, diese Back-to-Africa-Bewegung geht eben auf Garvey zurück, der so Sachen gesagt hat, die, Zitat, blickt nach Afrika, wenn ein schwarzer König gekrönt wird, denn dann ist der Tag der Erlösung nahe.
Mhm.
Und hat sich da auch dann auf so Psalm 68, 31 bezogen, weil er sehr biblisch unterwegs auch immer in seinen Predigten und Reden. Äthiopien wird bald seine Hände zu Gott ausstrecken. 1914 gründet er die Universal Negro Improvement Association, die UNIA. Und 1930 wird dann in Äthiopien tatsächlich ein schwarzer Kaiser gekrönt.
Mhm.
Und damit schienen sich von Marcus Garvey propagierten Ideen auf einmal in den 30er Jahren im Rahmen des Möglichen zu bewegen.
Mhm.
Also Garvey hatte davor auch wollte in Liberia eine Siedlung gründen, das wurde ihm dann verweigert. Was ich spannend fand auch bei Garvey ist, dass er eine Schifffahrtsgesellschaft gegründet hat, die Black Star Line, die aber also wegen Missmanagement zugrunde ging, unter anderem, weil eins ihrer Schiff wegen einem Leck sank und ein anderes explodierte. Das ist lustig. Drei Schiffe hast du, eins explodiert. Ist blöd. Aber das war auf jeden Fall eine relativ große Katastrophe, die Idee dieser Gründung. Aber er hatte auf jeden Fall Ambitionen und hat diese Idee in die Welt gebracht, die eine Idee artikuliert, die sowieso schon zu der Zeit verbreitet war, dass man eben zurück nach Afrika müsse, um dort was aufzubauen und dass man dieser Segregation und dem Rassismus nur dadurch entkommen kann, indem man sich quasi von ihm auch räumlich trennt.
Ja.
Und seine Prophezeiungen schienen dann wahr zu werden, als 1930 Rastafari Macallan zu Haile Selassie I. gekrönt wird. Da haben wir jetzt den Ursprung, warum das Rastafari heißt. Also eigentlich dieser Tafari Macallan, Ras ist eigentlich der äthiopische Adelstitel, wenn ich es richtig verstanden habe, jedenfalls. Also Rastafari ist so ein bisschen wie König Ludwig oder so.
Mhm.
Der Titel plus der Vorname.
Ja.
Und der Krönungsname von Tafari Macallan war dann eben Haile Selassie I. Damit wurden auch weitere biblische Bezüge aus Garveys Prophezeiung scheinbar wahr. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, hat überwunden um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen aus der Offenbarung 5, Vers 5. Und das bringt tatsächlich Bewegung, also das bringt den richtigen Ursprung der Rastafari-Bewegung natürlich, weil der Name kann erst quasi jetzt gegeben werden und die ganze Idee kann jetzt eigentlich erst in 1930ern so richtig an Fahrt aufnehmen.
Ja, die Krönung von König Rastafari zum Kaiser im Jahr 1930 brachte das System in Jamaika aus dem Gleichgewicht und veranlasste eine Reihe von Menschen dazu, Erzählungen über den neuen Kaiser zu konstruieren, die ihren bestehenden Bedenken hinsichtlich der schwarzen Theologie entsprachen. Geschichten über Äthiopien, König Rastafari und Kaiser Selassie, die 1930 und danach in den jamaikanischen Printmedien veröffentlicht wurden, lösten Diskussionen und historische Analysen aus. Diese Unterhaltungen hatten 2 Aspekte: die Berichterstattung über seine Krönung und die Frage, wer er wirklich war. Ein solches Interesse an dem äthiopischen König, der zum Kaiser wurde, machte eine kurze Einführung in den Äthiopismus und seinen Beitrag zur Entstehung der Identität und Ideologie der Rastafari erforderlich.
Ja, hast du schon mal von Äthiopismus gehört? Ich habe extreme Probleme, das auszusprechen.
Äthiopismus, nein, noch nicht.
Äthiopismus ist eine religiös-rassische Ideologie, also sowohl rassisch als auch religiös, die eine große Idee, also eine große Reihe von Ideen hat, die wir dann später in der Rastafari-Identität wieder entdecken mit einer zentralen Bedeutung. Da geht es um die Ethnie, soziale Gerechtigkeit, biblische Geschichte und biblische Referenzen, biblische Prophezeiungen, ja, und all das ist so 1:1 in der Rastafari-Identität wiederzufinden. Deswegen müssen wir uns den Äthiopianismus noch kurz ein bisschen anschauen, weil das eben tatsächlich so auch ein bisschen Aufschluss darüber gibt, warum vor allem Rastafari die schwarze Identität hochhalten und sich selbst auch als Israeliten sehen. Da sind wir bei diesen Black Israelites und diesem Israelism. Mhm. Wir hatten die British Israelites schon, die britischen Israeliten, wir hatten die amerikanischen Israeliten. Und quasi wie das dann in verschiedene rechte Nazi-Kulte auch abgedriftet ist. Und wir sehen hier eben die Black Israelites und die Idee auf schwarzer Seite zu sagen, wir sind auch Israeliten oder wir sind die eigentlichen Israeliten. Das ist auch eine Sprache, die wir sehr viel im Reggae hören. Mhm. Also es wird ja sehr viel über Israelites geredet. Und damit sind eben nicht immer die biblischen Israeliten gemeint, sondern auch die metaphorischen Israeliten, die sie sich selber sehen. Ja? Das fand ich sehr interessant, dass es eben da in sehr, sehr gut zu unseren anderen Podcast-Themen passt und da sehr schön anschließt, weil wir da im Kern der Rastafari-Bewegung eben auch diesen schwarzen Israelismus sehen. Und sich selber und die schwarze Identität quasi da mit den Israeliten zu verquicken, bringt den Vorteil, dass man sich dann als auserwähltes Volk sehen kann und als Wartende, die auch, genau wie die Israeliten, eben auf ihren eigenen schwarzen Messias warten, den sie als Äthiopier identifizieren, der Haile Selassie ist, obwohl sie selbst nichts mit Abessinien zu tun haben. Sehr wenig äthiopischstämmige Menschen, die in der Karibik gelandet sind. Es gab natürlich auch Sklaverei aus Äthiopien, aber das sind Leute, die Versklavten von dort sind dann viel öfter nach Indien zum Beispiel gekommen oder nach Persien oder in den Nahen Osten.
Ich glaube, was man eigentlich auch noch erwähnen kann, ist, dass ja Äthiopien eine lange, lange christliche Tradition hat und dass sich das dann irgendwie so gegenseitig begünstigt hat, oder? Also.
Ja, es gab, genau, Äthiopien hatte ja auch immer so ein bisschen diese Sonderstellung. Es gab ja also tatsächlich dann diesen Glauben an das Königreich des Prester John, des Priesterkönigs Johannes, das im Mittelalter die Portugiesen durchaus mit motiviert hat, sich auf ihre frühen Entdeckungsreisen zu begeben. Und die Kreuzritter haben auch ja tatsächlich am Anfang, als sie von den Mongolen gehört haben, gehofft, dass das eigentlich vielleicht noch der christliche König ist, den Priesterkönig Johannes, der jetzt kommt und die feindlichen Heere mit seiner Armee besiegt. Das war quasi die Erzählung, dass irgendwo hinter dem Horizont ein christlicher König lebt, der eine riesige Armee hat und extrem reich ist. Und dann wurden die Äthiopier immer wieder gefragt, ob jetzt ihr Kaiser, denn jetzt, also die Diplomaten in Byzanz und so, ob sie denn ihr König und dieser Priesterkönig Johannes sei und so. Und die waren immer sehr verwirrt, weil die jetzt nicht wussten, warum sie damit identifiziert werden. Aber die Äthiopier als christliches Königreich, was man quasi so gefunden hat, hat viele der Kriterien erfüllt, auch die dieser Legende irgendwie zugrunde lagen.
Ja, als die King James Bibel 1611 veröffentlicht wurde, war ein Großteil des Gebiets, das wir heute als Afrika bezeichnen, den Europäern als Äthiopien, das Land der dunkelhäutigen Menschen, bekannt. Im 18. und 19. Jahrhundert verwendeten die Menschen in den Vereinigten Staaten, der Karibik und England den Begriff Äthiopier für versklavte und freie Menschen afrikanischer Abstammung. Dieser geriet im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich in Vergessenheit und wurde durch eine Reihe von Begriffen, einschließlich hässlicher Schimpfwörter, verdrängt. Afrikaner und Menschen afrikanischer Abstammung benutzten den Begriff Äthiopier jedoch bis zum Zweiten Weltkrieg in Kunst, Theater, Politik und Religion weiter.
Da sehen wir eben so auch dieses Konzept, dass quasi der Begriff Äthiopier als Selbstbezeichnung auch für den freien schwarzen Mann in der Karibik oder die freie schwarze Frau da quasi viel weiteren Anklang gefunden hat, als mir bewusst war, zum Beispiel vorher. Und der Äthiopianismus ist natürlich in dem gesamten Rahmen sehr messianisch und auch apokalyptisch, prophezeit göttliches Eingreifen, das quasi die Schwarzen aus der Unterdrückung befreien soll und sie auf in eine glorreiche Zukunft des Wohlstands führt. Und das zeigt, dass die Rastafari, diese Idee der Befreiung aus Babylon, woher das kommt, werden wir später noch erfahren, eben nicht erfunden haben, sondern sie eigentlich den Äthiopianismus weiterentwickelt haben. Die Rastafari-Version behauptet, dass die spirituelle Verwandtschaft der Schwarzen durch die Blutlinien der biblischen israelitischen Könige David und Salomon und der Königin von Saba verläuft, die dann im äthiopischen oder im äthiopianistischen Narrativ die Königin Makeda tatsächlich war eine Äthiopierin. Nur das. Und die behaupten, dass Afrika die angestammte und spirituelle Heimat der Schwarzen sei, quasi ihr persönliches gelobtes Land und dass man deswegen eben nach Afrika zurückkehren müsse. Und das ist so, denke ich, einer der Kernbausteine der Rastafari-Bewegung, jedenfalls der frühen Rastafari-Bewegung bis in die 60er hinein, die hier aus dem Äthiopianismus eins zu eins übernommen wurde.
Der Äthiopismus lieferte kulturelle Ressourcen für die Schaffung einer kollektiven Identität, ein Mittel zur Erlangung einer Identifikation, die sich selbst und das eigene Volk positiv definiert und die Macht besitzt, der weißen Vorherrschaft entgegenzuwirken. Weiße Vorherrschaft bedeutet hier, dass die Europäer sich selbst als Weiße, als etwas Besonderes gegenüber allen anderen rassischen Kategorien verstanden. Der Äthiopismus bot eine kohärente, historisch begründete und zukunftsorientierte religiös-rassische Erzählung, die ein Gefühl der Solidarität und des gemeinsamen Schicksals förderte. Es war weit genug gefasst, um mehrere Interpretationen zuzulassen und die Erschöpfung zu vermeiden, die mit einer begrenzten Anzahl von Bedeutungen einhergehen kann. Dennoch haben Kritiker den Äthiopianismus als unausgegorenes Wunschdenken verspottet, das in Teleologie, afroamerikanischem Exzeptionalismus und falschen Vorstellungen über Afrika verstrickt ist. Eine solche Kritik vernachlässigt jedoch genau das, was eine religiös-rassische Ideologie wie der Äthiopianismus tut: die Welt und die Menschen in breiten, aber bedeutungsvollen Strichen malen. Empirische Treue war weder das Anliegen der Äthiopianisten, noch ist sie ein übliches Anliegen der Ideologie.
Ja, also das fand ich eine ganz gute Einordnung davon, dass das auf eine Art und Weise natürlich wie ja mit all diesen Israelismen quasi immer so die Sache ist, dass sie eben jeder für besonders halten will oder besonders halten muss und durch das Christentum und durchs Alte Testament quasi so eine Vorerzählung der verlorenen Stämme geliefert wurde, wo sich jeder dann selber einordnen konnte. Mhm. Ja? Und hier sehen wir das Ganze aber noch unter einem besonderen, also ich denke, einem anderen Druck, einem anderen Leidensdruck, wie das vielleicht die britischen Israeliten verspürt haben, die am Ende durch die Gegend gegangen sind und irgendwelche irischen Hügelgräber geschändet haben und sehr schlechte Archäologie betrieben haben auf ihre eigene Art und Weise. Dass es eben hier auch darum geht, eine Identität aufzubauen, die im Rahmen dieses ganzen rassistischen Systems Identität stiftet und Gleichwertigkeit irgendwie schaffen soll. Und dass man dann quasi, statt den Rassismus abzuschaffen, sich auch auf den Rassismus auf eine Art und Weise auch versteift und einlässt, um quasi dann zu sagen, aber eigentlich ist es andersrum. Nicht der ganze Rassismus ist falsch, sondern eigentlich sind wir die auserwählte Rasse. Ist eine naheliegendere Reaktion.
Ja.
Und ist auf jeden Fall auch was mit in die Rastafari-Bewegung mit eingegangen ist. Aber bevor wir jetzt weiter darüber spekulieren, wie der Äthiopismus die Rastafari-Bewegung beeinflusst hat, schauen wir uns die ersten echten Rastafari-Prediger der 1930er an, nach der Krönung Haile Selassies.
In den 1930er Jahren standen Leonard Howell, Robert Hinds, Joseph Hibbert und Altamont Reed und andere, die nicht bekannt sind, auf einer baufälligen Plattform und predigten über den neuen schwarzen Messias und die Kämpfe der schwarzen Jamaikaner. Sie waren Straßenprediger. Einige Zuhörer waren von den Informationen begeistert, nahmen sie auf und verinnerlichten sie, entwickelten sich zu einer lebendigen Verkörperung des Wissens und wurden zu Rastafari. Ich habe viele von ihnen getroffen. Die Redner vermittelten Inhalte und Kraft, die ihre Zuhörer dazu brachten, ihre Überzeugungen zu überdenken und ihr Selbstkonzept zu verändern. Die erste Generation der Rastafari ist nicht mehr unter den Lebenden. Ich denke dabei an Rasta Ivy und Brother D, die beide in den frühen 1900er Jahren geboren wurden. Als die erste Generation der Rastafari, wie Rasta Ivy und Brother D zum ersten Mal die Rastafari-Straßenprediger hörten, machten sie sich die Idee von Kaiser Selassie als dem zurückgekehrten Messias zu eigen.
Und Leonard Howell, der jetzt hier auch erwähnt wurde, veröffentlicht ein sehr einflussreiches Buch, das The Promised Key, der versprochene Schlüssel, ja, heißt. Ich habe ein paar Zitate rausgesucht und übersetzt. König Rastafari ist das Haupt über alle Menschen, denn er ist der höchste Gott, also Gottheit. Äthiopien ist unser göttliches Erbe und der König von Äthiopien ist unser rechtmäßiger Herrscher. Also auch diese Aberkennung des britischen Kolonialsystems und so weiter, quasi der Ansprüche, dass man irgendwie dem was schuldig sei, weil der eigentlich rechtmäßige Herrscher sitzt in Äthiopien.
Ja.
Das System des weißen Mannes ist der Feind des schwarzen Mannes. Er versklavt uns, raubt uns unsere Identität und hält uns in Unwissenheit. Erwacht, ihr schwarzen Männer, und erkennt euch selbst. Ihr seid die wahren Kinder Israels und Äthiopien ist euer Zuhause. Äthiopismus. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt so ausgiebig darüber geredet haben, weil wir das jetzt hier alles direkt wiedererkennen. So, und quasi in den frühesten Rastafari-Texten erkennen, wo das herkommt auch. Ne? Und die Gesetze Babylons sind nicht für uns. Wir müssen den Gesetzen unseres Königs folgen, den Gesetzen von Rastafari. Das führte unter anderem dafür, dass Leute wie John Pickett, die Straßenprediger angehört haben und gesagt haben, das klingt alles ziemlich gut, und einfach mal ihre Koffer gepackt haben und sie auf den Weg nach Äthiopien gemacht haben.
John Ricketts packte seine Sachen und verließ Jamaika am 25. Mai 1933 in Richtung Äthiopien. Howell sagte seinen Zuhörern, dass König Rastafari ihnen bei ihrer Ankunft in Äthiopien beistehen würde. Niemand begrüßte Ricketts bei seiner Ankunft in Äthiopien. Dennoch war Howells Behauptung vernünftig, wenn wir uns daran erinnern, dass König Rastafari und seine Verwalter schwarze Einwanderer wie Arnold Ford in Äthiopien willkommen hießen. Ricketts wurde in Äthiopien verprügelt und seines Geldes beraubt und musste die britische Krone, der er ursprünglich entkommen wollte, um Hilfe bitten, damit er nach Jamaika zurückkehren konnte. Die Redakteure erhielten Ricketts für das Sinnbild des beeinflussbaren schwarzen Tölpels und den Beweis für den ruchlosen Einfluss von Howell und seiner Botschaft. Ja, da ist ja erstmal nach hinten losgegangen.
Genau, die ersten Versuche liefen nicht so gut und wurden dann halt auch sehr hämisch von der Presse publiziert. Was man hierbei bedenken muss und was es wahrscheinlich wichtig ist zu sagen, ist, dass sowohl damals natürlich noch, aber heute immer noch, sowohl in Jamaika als auch in Äthiopien, die Rastafari-Bewegung eine absolute Minderheit darstellt. Ne? Also von den 1 Million Rastafari leben sicherlich viele auf Jamaika, aber auch ganz viele nicht. Und also sie sind überall eine Minderheit, eine sehr sichtbare Minderheit, und ne, aber immer eine Minderheit. Ja. So. Und das haben manche Leute auch mit ihrem Jamaika-Bild, weil die so viel Sendungskraft haben, wird das gern vergessen, dass ja, mal als Rastafari in Äthiopien, glaube ich, komisch angeguckt wird und in Jamaika mittlerweile ein bisschen weniger, aber man immer noch mit seinen Glaubensgrundsätzen eine Minderheit ist. Howell gründete, nachdem er dann sein Buch veröffentlicht hatte, 1933, 1940, die erste autarke Rastafari-Siedlung, Pinnacle, hieß die. Und die Gemeinschaft basierte auf Subsistenzwirtschaft, also ne, so selbst anzubauen, was man braucht, großflächigen Ganja-Anbau für kommerzielle Zwecke auch zu verkaufen und spirituellem Leben. Und Howell hat sich dort, sagen wir mal so, ein bisschen in seiner Sektenvision doch auch verrannt, in dem ersten Bericht aus den 1960er Jahren wird halt beschrieben, wie er da mit seinen, was weiß ich, wie viele Konkubinen im Herrenhaus gelebt hat dann. Und die Nachbarsbauern, die außenrum um Pinnacle gelebt haben und mit der Gemeinschaft ansonsten nichts zu tun hatten, keine so besonders guten Erfahrungen mit ihnen gemacht haben.
Howell lieferte eine prophetische Analyse der jamaikanischen Gesellschaft und ein Argument für die Rastafari-Lehre. Unter Bezugnahme auf die biblischen Bücher Thessalonicher und Offenbarung sagte Howell zu seinen Zuhörern: Ich bat sie als geliebte Äthiopier, das Bild von Rastafari in ihrem Herzen zu verankern, der sagte: Ich bin der Anfang und das Ende. In Thessalonicher 5, Vers 2 heißt es, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Während in Offenbarung 17, Vers 5 zu lesen ist: Auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben. Geheimnis Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel auf Erden. Howell wies darauf hin, dass Gott in aller Deutlichkeit sichtbar geworden war. Und Babylon, die Große, war dazu bestimmt zu fallen, jetzt, da der Messias auf der Bildfläche erschien. Babylon wurde als übernatürliches und materielles politisches Gebilde konzipiert. Es stand für eine kosmopolitische und fortschrittliche Gesellschaft, die von Korruption, Unterdrückung und Verderbtheit zerfressen war. Und es stand für überirdische Mächte, wie Regierungen, die im Widerspruch zu den biblischen Aussagen über Gottesfurcht und Gott standen. Babylon war Jamaika. Die Polizei war Babylons Vollstrecker. Howells Aufgabe war es, allen, die zuhören wollten, von der neuen Ära zu erzählen, die mit der Krönung von König Rastafari begonnen hatte.
Und hier haben wir den Ursprung des Babylon-Motivs in der Rasta-Bewegung. Es geht quasi auf Howell zurück.
Das klingt ja auch fast ein bisschen anarchistisch.
Ja, oder wie ein Reich, oder? Ne? Ja. Das ist das Königreich Deutschland. Genau, aber es war so dieser Versuch, quasi sich loszulösen, seinen eigenen autarken Herrschaftsbereich auch so ein bisschen zu machen, zu sagen, wir brauchen den Staat, wir machen unser eigenes Ding. Und wir haben unseren eigenen Herrscher, ne? Also eine religiös motivierte Sektenkommune, könnte man sagen auch. Und es gab dann zunehmend Polizeiraids und eine Zerschlagung der Kommune 1954 wegen angeblicher Kriminalität und Ganja-Kultivierung aus den Prozessakten. Da wurden dann eben viele der Bauern außenrum interviewt, die ausgesagt haben, sie wären überfallen worden von Mitgliedern der Kommune und auch von Howell persönlich. Ich lasse hier mal dich ein Zitat vorlesen, gerne auch erstmal auf Englisch und dann auf Deutsch, wie du willst, aus den Prozessakten über Howell.
I will give you 96 lashes. I will beat you and let you know to pay no taxes.
I am Haile Selassie. Neither you nor the government have any lands here. Ich werde dir 96 Peitschenhiebe geben. Ich werde dich schlagen und dir zeigen, dass du keine Steuern zahlen sollst. Ich bin Haile Selassie. Weder du noch die Regierung haben hier Landbesitz.
Ja, also diese Diskussion darüber, wo jetzt die Kommune genau endet und wo das Land der Bauern außenrum beginnt, wurde nicht immer friedlich geführt, so wie es aussieht. Und Howell hat sich auch da in seiner ganz schönen, in seiner Allmachtsfantasie ergossen. Wie gesagt, hatte dann sein Privatharem. Und was ihn vor allem in den Augen der anderen Raster, dass sie nicht einer Pinnacle-Kommune gewohnt haben, disqualifiziert hat, ist, dass er sich selber auch zu Gott erklärt hat in diesem Prozess, weil er sich selber zu Haile Selassie gemacht hat. Und das haben die anderen Rastas ihm theologisch übel genommen. Danach kommt es zu einer zunehmenden Polizeiüberwachung und Unterdrückung der Bewegung durch die Polizei und die Behörden, weil man sie als gefährlich einordnet und als Staatszersetzend. Jetzt haben wir viel über Äthiopismus geredet und die Einflüsse. Mhm. Worüber wir überhaupt nicht geredet haben, sind die indischen Einflüsse. Und das liegt vor allem daran, dass die Rasta-Bewegung selbst eigentlich nicht so viel oder gern über die indischen Einflüsse redet, weil das nicht so ganz in den Äthiopismus reinpasst. Mhm. Weißt du? Diese Idee, dass man da jetzt vielleicht nicht nur afrikanische Traditionen quasi wieder aufleben lässt oder dass da eine viel breitere Synthese stattfindet zwischen christlichen, jüdischen, aber eben auch ja, hinduistischen Ideen. Denn nach der Abschaffung der Sklaverei 1834 auf Jamaika importierte die britische Kolonialverwaltung Vertragsarbeiter aus Indien, um die Plantagen weiter zu betreiben. Da hatte man das Problem, okay, was machen wir, wenn wir alle Sklaven freilassen und die nicht mehr ihre Arbeit machen wollen, dann holen wir uns Inder. Das war die Lösung. Und zwischen 1845 und 1917 kamen über 36.000 Inder nach Jamaika, die natürlich ihre eigenen Traditionen mitgebracht haben und Sprachen und all das. Und was wir auf jeden Fall sehen können, ist so diese Idee, dass diese göttliche Manifestation und die Reinkarnation von Haile Selassie schon auch so einen leicht indischen Touch hat und so ein bisschen an Shiva erinnert. Ich meine, wenn quasi Jesus jetzt quasi in regelmäßigen Reinkarnationen zurückkommt, weißt du, als Messias. Und was der auffälligste Gemeinsamkeit wahrscheinlich ist, dass es in Indien so eine Art Proto-Rasta gibt. Nämlich, dass die Idee der Sadhu-Mönche. Sagt der Sadhu was?
Ich meine ja.
Na, die tragen lange, verfilzte Haare, leben als Bettelmönche auf der Straße, quasi ohne irgendwelchen Besitz. Manche dürfen so einen kleinen Becher haben, manche dürfen keinen Becher haben. Sie manchmal auch also so ganz leicht bekleidet bis fast nackt, haben ganz lange ungeschnittene Bärte und Haare und haben eben Chata, also Rastas. Mhm. Wir sagen Rastas, die Originalvariante davon sind die Chata, die langen, verfilzten Haare. Und ich habe ein Jahr in Indien gelebt und da sieht man wirklich abgefahrene Dreads in Indien. Also ich habe einmal so eine Frau gesehen, die hatte einfach, ihre gesamten Haare waren ein Dread, der hinten an ihr so runterhing bis zum Boden, wie so eine Isomatte. Die hatte einfach ihre gesamten Haare zu einer massiven Isomatte zusammen gemacht. Da habe ich langfristig beeindruckt, dieses Bild. Aber genau. Und die Sadhu-Mönche kiffen halt auch die ganze Zeit. Das ist denen auch erlaubt von der Polizei. Die werden auch nicht behelligt und die rauchen halt die ganze Zeit in ihren Chillums, in diesen Steinpfeifen. Krass. Oder Hasch. Weil das für sie ein heiliges Kraut ist, mit dem sie mit Shiva meditativ in Verbindung treten, ihrem Hauptgott.
Ja, da werden die Parallelen irgendwie offensichtlich, oder?
Ja, genau. Und in der Rastafari-Bewegung wird Ganja auch irgendwie als Weed of Wisdom verehrt. Und da werden dann gibt's ganz lustige Herleitungen aus der Bibel. Psalm 104, Vers 14. Er lässt Gras wachsen für das Vieh und Kräuter zum Dienst des Menschen. Solche Sachen werden dann interpretiert. Es gibt natürlich diese ganzen Ölgeschichten im Alten Testament mit den Salbungen, wo beschrieben wird, welche Kräuter da reinkommen und wo dann es eben auch darüber Diskussionen gibt, was denn das jetzt da genau für besondere Öle waren, die verwendet wurden. Und sowas wird dann sehr gern eben uminterpretiert, um zu sagen, da geht es um Cannabis. Fragwürdig, aber warum auch nicht? Und die Rastas haben im Gegensatz zu den, also die Sado-Mönche machen das eben für als Zeichen ihrer Askese, dass sie sich die Haare nicht schneiden. So. Und die Rastafari beziehen sich auf das Nazaräer-Gelübde im 4. Mose 6, Vers 5. Alle Tage seines Gelübdes soll kein Schermesser über sein Haupt gehen. Also auch die Idee, wie bei den Sikh. Es gab auch auf jeden Fall Sikh, die dann nach Indien gekommen sind, nach Jamaika gekommen sind aus Indien. Und bei denen ist ja auch die Idee quasi, dass man sich als Mann die Haare nicht schneidet, das Haupthaar nicht, und dann in diesem Turban zusammenbindet. Aber quasi sein Leben lang ungeschnittener Bart, ungeschnittene Kopfhaare hat. So viel zu den indischen Einflüssen. Mhm. Und der andere Einfluss, den ich noch beleuchten wollte, der mir ganz wichtig ist, ist Nyabingi. Hast du schon mal von Nyabingi gehört?
Ich glaube, du kennst meine Antwort.
Das ist so ein bisschen eine sehr kämpferische Tradition. Oberflächlich geht es darum, dass ursprünglich in Kingston getrommelt wurde, wenn Leute aus dem Knast freigelassen wurden. Und es gab dann gewisse Trommeln und eine gewisse Art von Tanz, die veranstaltet wurde. Und diese Art von Tanz wurde irgendwann Nyabingi genannt.
Okay.
Das ist die oberflächliche Erklärung und das hat eine gewisse Art Stil von Trommelmusik und einen gewissen und hat aber auch so einen gewissen die Bedeutung, quasi dieses Revolte, wir feiern die Rückkehr von jemandem, der zu Unrecht im Gefängnis war oder dieses Kämpferische, so. Das ist so die oberflächliche Erklärung davon. Und die tatsächliche Erklärung ist unglaublich lustig und verrückt, weil es hat sich ein Österreicher überlegt. Und es ist eine Verschwörungstheorie, die ein Österreicher, der Angst vor Afrikanern hatte, in die Welt gesetzt hat. Und das ist dann irgendwie zu einer Grundsäule der Rasta-Bewegung geworden. Und also Frederico Filos, ein Mann mit vielen Ängsten, aber unfreiwilliger Ideengeber der Rastas. Ich lasse dies einfach mal vorlesen, weil es ist ja so lustig.
Etwa zur gleichen Zeit, als Howells Promised Key veröffentlicht wurde, kursierten in österreichischen, kanadischen und jamaikanischen Publikationen Gerüchte über eine internationale schwarze Verschwörung und Geheimgesellschaft, die Nyabingi, deren Ziel die Vernichtung der Weißen sei. Am 24. August 1935 veröffentlichte die österreichische Zeitung Neues Wiener Tagblatt die Verschwörung der N-Wort, verfasst von Federico Filos. Nach allgemeiner Auffassung war Federico Filos ein Pseudonym für einen unbekannten Propagandisten, der die italienische Aggression gegen Äthiopien rechtfertigen wollte. Filos Geschichte war ein Sammelsurium aus Eugenik, millenaristischen Ängsten und der Angst vor dem schwarzen Nationalismus. Sein zentraler Gedanke war die Gründung einer geheimen Föderation der schwarzen Ethnie, der Nyabinga, Bingi, unter der Führung von Kaiser Selassie. Filos warnte, dass die Nyabingi die gelbe Gefahr als Gefahr für die Weißen überholt hätten. Sie stellten eine schwarze Gefahr dar. Die Quellen der Nyabingi seien Ägypten, Äthiopien und Liberia, selbstverwaltete Nationen, in denen die N-Wort unbehelligt von der Kontrolle der Weißen an ihren Plänen arbeiten können. Nyabingi ist der abessinischen Sprache entnommen, schrieb Filos, und seine englische Übersetzung lautet Tod den Weißen. Diese schrieb Filos, ich bin verrutscht. Diese Behauptung ist unbegründet, aber ihre Absicht ist klar. Organisierte und vereinte Schwarze sind eine Bedrohung für die Weißen. Filos Tonfall war vorsichtig, aber in der Lage, Angst und Schrecken in der Vorstellungskraft der weißen Leser zu säen.
Vieles hat die sonst verbeugenden Widerstandsbewegungen der afrikanischen Ureinwohner gegen den Kolonialismus in Zentralafrika ans Licht gebracht. Eine solche Bewegung, die für die Rastafari von Bedeutung ist, ist unter dem Namen Niabingi bekannt und geht auf die 1700er Jahre in den heutigen Ländern Tansania und Ruanda zurück. Als vorkolonialer Glaubenskomplex konzentrierte sich Niabingi auf Geisterbesessenheit und die Führung durch weibliche und männliche Priester. Niabingi, ein Geist, wird in menschlicher Form verkörpert, in der Regel von Frauen. Die Anführer der vorkolonialen Niabingi-Bewegung wandten sich gegen Ungerechtigkeit, insbesondere gegen die grausame und unterdrückerische Führung in der Region. Sie entwickelte sich in den späten 1800er Jahren zu einer antikolonialen Bewegung, als sich Muhumusa, eine ruandische Königin, den Niabingi anschloss und zu einer Personifizierung der Niabingi wurde. Als charismatische und furchtlose Anführerin zog Muhumusa eine beträchtliche Anhängerschaft an, indem sie zu Angriffen gegen die deutschen, belgischen und britischen Kolonialherren anstiftete.
Ja, also wir sehen hier, da hat ein Propagandist, ein österreichischer, der Mussolinis Angriffskrieg rechtfertigen wollte, eine Verschwörungstheorie über eine internationale Verschwörung in die Welt gesetzt und hat einen Begriff quasi, eine tatsächliche Niabingi-Bewegung, die es in Tansania und so gab, ganz woanders verortet und zu was ganz anderem gemacht und in Kontext mit dem Haile Selassie gestellt. Na? Also es gab tatsächlich Muhumusa und es gab diese Bewegung als vorkoloniale Bewegung, die sich dann auch noch antikolonial engagiert hat, aber nicht so, wie Philos sich das quasi zusammengereimt hat. Und spannend ist, dass er damit aber diese Bewegung überhaupt erst in die Medien gebracht hat, sonst hätte nie jemand über die Niabingi geredet und niemand in Jamaika hätte zu der Zeit in den Zeitschriften über die Niabingi gelesen. Also dieses The Black Peril von ihm wurde dann in der Jamaica Times veröffentlicht auch unter dem Titel Secret Society to Destroy Whites, Geheimgesellschaft zur Vernichtung der Weißen. Geiles Metal-Album-Titel. Der Artikel wurde für die Veröffentlichung in der Jamaica Times nur leicht verändert und der Untertitel schrie Armee von 20 Millionen. Und daneben war so ein Foto von Kaiser Haile Selassie in der Geschichte mit abgedruckt und diese The Black Peril-Erzählung wurde tatsächlich zu einer kulturellen Ressource für die Rastafari. Viele haben quasi ihr Bild von ihrem verehrten Kaiser aus dieser Geschichte rausgehabt, haben es ausgeschnitten. Und das hat quasi auch suggeriert, dass 20 Millionen Menschen schon hier quasi ihm folgen und die Geschichte wurde komplett anders gelesen von den Leuten in Jamaika. Die haben das quasi als eine hoffnungsvolle Geschichte gelesen. So geil, endlich macht mal jemand was. Und haben positiv auf eine Art und Weise Hoffnung aus der Verschwörungstheorie des österreichischen Propagandisten gezogen. Hier noch ein Zitat.
Die Herkunft einer Idee ist nicht entscheidend für ihre Nutzung. Sobald sie Nichtmitgliedern zur Verfügung stehen, können kulturelle Ressourcen zu einem öffentlichen Gut werden. Die vor dem Zweiten Weltkrieg entstandene Vorstellung von einer internationalen Verschwörung der schwarzen Menschen, der schwarzen Gefahr, dem globalen Geheimbund der Schwarzen, mag dem rassistischen und eugenischen Denken der Weißen entsprungen sein, um dann von einigen schwarzen Jamaikanern in einer affirmativen Weise umgedeutet zu werden. Diese Umdeutung wurde unter anderem durch die Unwissenheit beider Parteien ermöglicht. Schwarze Jamaikaner vernachlässigten, dass es sich bei der Niabingi-Erzählung um weiße Propaganda handelte, mit der weiße Ängste geschürt werden sollten, während weiße Ideologen wie Philos nicht wussten, wie ihre Propaganda gegen sie selbst gerichtet werden konnte, indem sie ihre Ängste durch die Vergötterung von Kaiser Selassie weiter schürten. Wir müssen weit und breit nach den symbolischen und narrativen Elementen suchen, mit denen eine kollektive Identifikation aufgebaut und aufrechterhalten wird.
Ja, spannend.
Sehr oder? Spannend, ja.
Wir sehen hier quasi, wie auch auf der Basis von einer propagandistischen Verschwörungstheorie eine religiöse Identität gegründet wird.
Das ist ein schöner Twist.
Das fand ich sehr erhellend und passt perfekt in unseren Podcast rein, dachte ich mir, als ich das irgendwie
gelesen habe. Definitiv.
Die Situation zwischen der Polizei und der Rastafari hat sich danach der Auflösung der Pinnacle-Kommune nicht weiter irgendwie entspannt, sondern im Gegenteil weiter angespannt. Und es kam dann zu den Coronation Market Riots 1959, die zu auch so in der Erzählung der Geschichte der Rastafari so eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Zitat aus dem Polizeibericht: Die Rastafari-Bewegung ist groß und befindet sich in einem Zustand großer Unruhe. Ihre Probleme erfordern vorrangige Behandlung. Zeigt, wie die Polizei darauf fokussiert war, quasi auch die Bewegung zu unterbinden oder zu bekämpfen.
Am 7. Mai 1959 brach auf dem Coronation Market in der Innenstadt von Kingston ein Aufstand aus, dessen Gewalt auf die umliegenden Gemeinden übergriff. Sidney Maitland, der als bärtiger Mann beschrieben wurde, wurde für die Auslösung der Unruhen verantwortlich gemacht. Ein Polizeibeamter stellte Maitland zur Rede, der sich jedoch wehrte. Während des Kampfes mit Maitland zog ein anderer Beamter seinen Revolver und provozierte die Schaulustigen. Nachdem Maitland überwältigt und abgeführt worden war, protestierten die Anwohner gegen seine Behandlung. Die Marktangestellten legten die Arbeit nieder und einige Marktbesucher begannen, Steine und Flaschen auf die am Tatort eingetroffenen Beamten zu werfen. Es entstand eine Menschenmenge und ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt. Die Rastafari hatten nun offensichtlich Nicht-Rastafari-Sympathisanten, eine wichtige Entwicklung in der Ethnogenese der Rastafari. Mitglieder der Menge griffen die Feuerwehr an, die auf den Brand reagierte. Die Polizei verfolgte die Randalierer in die nahegelegenen Tatus, Hütten, in den Rastafari-Hochburgen Kingston Pen und Back O' Wall. Die Randalierer schlugen die Polizei mit Steinsalven zurück. Die Polizei schlug mit Tränengasbomben zurück und brannte bis zu 50 Hütten aus. Die Polizei verhaftete mehr als 80 Personen, darunter 8 Frauen. Obwohl es Beweise dafür gibt, dass Bärtige an den Unruhen beteiligt waren, stellten die Behörden sie als Rastafari-Rebellion dar, als einen massiven Amoklauf der Rastafari-Sekte.
Ja, und viele der Rastafaris, vor allem der Sichtbaren, also da ist auch diese Unterscheidung, lange nicht alle, die dieser Bewegung angehört haben, haben sich ja auch irgendwie Rastas wachsen lassen und die sich lange Bärte. Und diese Bezeichnung auch Beards war ganz lang quasi die Polizeibezeichnung für die Leute, die sie als Rastas eingestuft haben. Und dann die sichtbar waren, wurden eben zunehmend dann auch verhaftet und haben natürlich auch Polizeiaufmerksamkeit auf sich gezogen automatisch. Dadurch, dass wir dann aber viele Rastas in Gefängnissen haben, heißt es, dass sich die Rasta-Ideologie auch vor allem im Knast verbreitet und sich dann auch viele Kriminelle als Zeichen der Revolte gegen die Polizei Rastas wachsen lassen, Dreadlocks wachsen lassen, mhm. Ja, und lange Bärte. Und dann wird tatsächlich auch wieder einfach viele Kriminelle haben in der frühen Zeit, in den frühen 50er Jahren, die eben da auch mitwirken oder die irgendwie am Rande sehr, sehr sichtbare Teile sind dann für die Öffentlichkeit. Und der Coronation Market Riot zeigt aber da schon, dass sie quasi in der Öffentlichkeit auch eine breitere Sympathie gibt für die Rasta-Bewegung.
Ja.
Ja. Zu der Idee, wie sie dann eben auch als Kriminelle dargestellt wurden in den Medien, vor allem am Anfang, um sie zu bekämpfen und unpopulär zu machen. Da gab es Simpson war einer der wenigen Autoren, die Journalisten zu der Zeit in Kingston, die das Ganze anders gesehen haben und die darüber hinaus nachgedacht haben, was hinter dieser Bewegung steckt, was nicht nur diese Kriminalität ist.
Der Daily Gleaner berichtete über Simpsons ersten Artikel. Er widerlegte viele gängige Annahmen über die im Wesentlichen kriminellen Eigenschaften der Bewegung. In den Köpfen der besseren Schichten gibt es ein etwas verschwommenes Bild der Rastafaris, in dem Bärte, Verbrechen und Ganja die einzigen erkennbaren Objekte sind. Simpson stellte fest, dass nicht alle Rastafari-Gruppen das Tragen von Bärten bevorzugen. Dennoch bekennen sich einige Bettler, Diebe und Ganja-Konsumenten zum Rastafarismus. Wir erkennen nun, dass Simpsons Erklärung für die Entwicklung der Rastafari sowohl ein Produkt des Denkens seiner Zeit als auch eine unvollständige Theorie war. Simpson hatte sich nicht vorgenommen, die Rastafari zu studieren, sondern stieß auf sie und interessierte sich für sie, als er Revival- und Kumina-Gruppen in West Kingston studierte. Er stellte eine Kompensationstheorie auf, nach der die Rastafari die Materialisierung einer anpassenden Aktivität sind, die es ihren Mitgliedern ermöglicht, mit Armut, Elend und der Verachtung der Bessergestellten zu leben. Simpsons Theorie war ein Fortschritt in der Betrachtung der Rastafari, dass sie Wahnsinn ausschloss und sie stattdessen als Pragmatiker darstellte, die eine Lösung für die lästigen Bedingungen von Armut und Marginalität suchten.
Und diese Bezeichnung Beard, die die ganze Zeit quasi von der Polizei verwendet wird, suggeriert jetzt ja auch schon in sich so eine gewisse Männlichkeit, mhm, und auch so eine Männlichkeit der Rastafari-Identität. Und es gibt auf jeden Fall durchaus Rastafari-Gruppen und auch im Reggae ja sehr, würde ich jetzt sagen, patriarchale Männlichkeitsbilder, die da quasi auch in Bezug aufs Alte Testament reproduziert werden oder, also die man als sehr oldschool christlich ansehen würde, sonst vielleicht. Das, ja, kommt auch ein bisschen daher, dass da quasi die, so ein bisschen das als männliches Problem gesehen wurde, von männlichen Kriminellen irgendwie. Hier auch nochmal ein Zitat dazu.
Beard suggeriert Männlichkeit und betont die Männlichkeit der Rastafari-Identität. Auch wenn Rastafari-Frauen bei öffentlichen Rastafari-Angelegenheiten wie Protesten aktiv und präsent waren. Der Spitzname Beard verstärkte die Vorstellung der Rastafari von männlicher Vorherrschaft. Dennoch war der Bart in den frühen 1960er Jahren zu einer derart zentripetalen Metapher für die Rastafari-Identität geworden, dass er auch Frauen in seine Sphäre ziehen konnte. Ein Polizeibeamter verkündete: Ich habe tatsächlich die Königin dieser Bewegung mit Bärten gesehen. Ungeachtet solcher haarsträubenden Behauptungen spürte ein Reporter der Jamaica Times die Frau auf, die angeblich die einzige Frau in Jamaika ist, die einen Bart trägt. Der Reporter beschrieb die 25-jährige Daphne McKenzie als eine bärtige Frau, die sich den Rastafari verschrieben hatte und von den männlichen Rastafari verehrt wurde.
Man sieht, wie verwirrt der Umgang der Medien auch war mit diesem gesamten Phänomen und wie man sich ein bisschen unsicher war, ob man das jetzt einfach, das ist einfach Wahnsinn, wie geht man damit um? Einer der großen Wendepunkte in der Rastafari-Bewegung ist der Besuch von Haile Selassie in Jamaika 1966. Es wurde am Anfang heiß diskutiert, ob das dazu von den Behörden auch, ob das dazu führen würde, dass dann die Leute einfach aufhören, vielleicht mit der ganzen Rastafari-Sache, wenn sie den Mann treffen und merken, der ist vielleicht gar nicht so göttlich, weißt du? Oder die Geschichte nicht endet, wenn er nach Jamaika kommt oder wie auch immer. Andere haben gesagt, naja, im Gegenteil, es wird noch mehr Leute begeistern und noch mehr Leute auf diese Idee ziehen. Und am Ende kam es zu dem Besuch von Haile Selassie in Jamaika 1966. Er wird in Kingston von Zehntausenden begeisterten Rastafari empfangen und erhält eine sehr bewegende Rede. Zitat: Wir müssen größer sein, als wir waren, mutiger, größer im Geist, weitblickender. Und es beendet nicht die Rastafari-Bewegung. Die Gedanken werden gerade zum Ende der 60er und den 70er Jahren einen unglaublichen Durchbruch erleben und die Rastafari zu einer globalen Bewegung machen, und das ist der Reggae. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir heute darüber reden und vielleicht hätten wir auch sonst drüber geredet, wer weiß, mit unserem nischigen Podcast und unseren nischigen Themen, aber es ist auf jeden Fall das erste Bild, was wir alle im Kopf haben, wenn wir Rastafari hören, ist ist Bob Marley. So. Der das Ganze dann natürlich mit Peter Tosh und vielen anderen in die Popkultur gebracht hat und global bekannt gemacht hat. Hier ein schöner Absatz zu Bob Marley.
Geboren in St. Anne's Parish als Sohn einer schwarzen Mutter und eines weißen Vaters und aufgewachsen im Stadtteil Trenchtown in Kingston, wuchs Bob Marley in ärmlichen Verhältnissen in einem von Unruhen geplagten Teil von Kingston auf. Fasziniert von der Musik, wandte sich Marley den musikalischen Formen seiner Zeit zu und sang und spielte zunächst von Rhythm and Blues und Ska-inspirierte Musik. Da er selbst inmitten vieler Rastafari lebte, wurde er sich der Botschaft und des Lebensstils der Rastafari bewusst und angeleitet von verehrten älteren Rastafari-Gurus wie Mortimer Plano nahm er die Rastafari an. Marleys musikalische Weggefährten Winston Peter Tosh McIntosh und Neville Bunny Livingston befanden sich auf einem ähnlichen Identitätspfad. Ihre Identitätswandlung zum Rastafari und die Armut, Kriminalität und politisch motivierte Gewalt in Kingston prägten ihren von der Rastafari inspirierten Reggae. Die Wailers, angeführt von Marley, Tosh und Bunny, lösten sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über ihre musikalische Richtung und ihre Beziehung zum Produzenten und Besitzer von Island Records, Chris Blackwell, auf. Tosh und Bunny entschlossen sich, ihre eigenen musikalischen Karrieren zu verfolgen. Die Wailers wurden zu Bob Marley and the Wailers. Marley schloss sich den 12 Tribes of Israel des Propheten Gad an. Prophet Gad, geboren als Vernon Carrington, gründete 1968 die 12 Stämme Israels, eine der vier großen Rastafari-Gemeinschaften. Die 12 Stämme begannen als Zusammenschluss eines äthiopischen Weltverbands und einer Rastafari-Gemeinschaft der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Mehrere Praktiken zeichnen die 12 Stämme unter den Rastafari in Jamaika aus. Sie räumen Christus in ihrer Weltanschauung eine ausdrückliche Rolle ein, obwohl keine Einigkeit darüber besteht, ob Kaiser Selassie die zweite Wiederkunft Christi ist oder ob der Kaiser ein Gefäß Christi und nicht der wiedergekehrte Christus war. Zu den weiteren Unterscheidungsmerkmalen gehört, dass sie eine weibliche Führungspersönlichkeit anerkennen, dass sie unter den Rastafari am erfolgreichsten bei der Ansiedlung von Mitgliedern in Äthiopien sind, dass sie nicht schwarze Menschen in ihren Reihen willkommen heißen und dass sie die Reggae-Musik als Teil ihrer sozialen Organisation anerkennen, indem sie Aufführungen organisieren und ihre eigenen Musiker fördern. Diese Unterscheidungen führten zuweilen zu Spannungen zwischen den 12 Stämmen und anderen Rastafari-Gemeinschaften wie dem Nyabingi-Orden oder den Bobo Ashanti. Bob Marley ließ sich kurz vor seinem Tod in der äthiopisch-orthodoxen Kirche in Jamaika taufen.
So viel zur religiösen Seite von Bob Marley, die vielleicht sonst nicht so belichtet wird. Oder und in den 1960er und 70er Jahren kommt es dann auch zu in Teilen zu einer Uminterpretation der Repatriierungsidee. Also nicht bei allen Zweigen, aber bei einigen geht es dann eben weniger um diesen physischen Umzug nach Afrika und mehr um eine innere Dekolonialisierung und so die Idee, dass man vorkoloniale Lebensstile annehmen könnte oder Denkweisen oder so ein Back to the Roots Movement eher, ohne jetzt zu sagen, ich muss selber nach Äthiopien ziehen. Und 2015 wurde dann Ganja für religiöse Zwecke in Jamaika legalisiert, was auf jeden Fall ein großer Sieg für die Rastafari-Bewegung war, nachdem sie sich davor ungefähr 85 Jahre lang mit der Polizei geprügelt hatten. Mittlerweile ist es weltweit als eine spirituelle Bewegung anerkannt, in England glaube ich als Religion sogar. Oder als Ethnie, ich bin da irgendwie verwirrt gewesen bei der Recherche, aber man kann glaube ich irgendwie als Ethnie Rasta angeben, wenn du in England lebst. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und trotz alledem, trotz diesen Schritten zur quasi Legalisierung der Bewegung, gibt es keine Einheitlichkeit. Und das ist eine extrem vielschichtige Bewegung, die sehr schwer auf einen Nenner zu reduzieren ist. Und es gibt eben diese zwei grundsätzlichen Glaubenssätze, die alle Rastas teilen, dass Rastafari der lebendige Gott war oder, wie wir gehört haben, ein Gefäß Gottes Und einige sehen ihn dann eher als Gottes Repräsentanten. Die Mehrheit sieht ihn jedoch selbst als Gott an. Und die zweite Idee, die eben die Rastas vereint, ist, dass schwarze Menschen nur durch den Rückflug nach Afrika gerettet werden können. Für manche ist es eine säkuläre Doktrin, für andere eine religiöse. Und für andere, wie ich gerade schon erwähnt habe, geht es eben da um eine innere Rückführung. Ne? Also da haben wir auch wieder eine vielseitige Auslegung von diesen Grundsätzen. Ja, und damit kommen wir zum Ende von unserer Behandlung der Rastafari-Bewegung. Ich hoffe, du hattest Spaß, Jonas, und hast ein paar Sachen, die dich überrascht haben, gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Also der Einfluss aus Indien, der kam für mich aus dem Nichts. Und natürlich war die Geschichte mit dem österreichischen bzw. italienischen Propagandisten auf jeden Fall eines der Highlights, würde ich sagen.
Ja, ich habe zum Abschluss hier noch ein schönes, längeres Zitat aus dem sehr guten Buch von Charles Bryce, Rastafari, The Evolution of a People and Their Identity. Muss ich noch erwähnen am Ende, weil die Folge jetzt auch sehr, sehr stark darauf aufgebaut hat, aber ich fand es so schön geschrieben und es hat so die Punkte, die ich woanders rausgefunden hatte, so gut untermauert und schön zusammengebracht. Deswegen, ja, große Empfehlung, gutes Buch.
Die Rastafari sind ein Beispiel dafür, wie kulturelle Ressourcen als Rohmaterial für die Schaffung menschlicher Realitäten dienen und wie neue Konventionen entstehen. Die Rastafari wurden getadelt, weil sie die etablierten Vorstellungen von Ethnie, Gott und Anstand in Frage stellten. Sie schufen unter schwerer Unterdrückung eine neue Realität, die zu den bestehenden Realitäten Jamaikas hinzukam. Eine Realität, die sich später Zehntausende von Jamaikanern zu eigen machen sollten. Die Vorstellung von einem schwarzen Gott, dass Cannabis heilig sei, dass man sich nicht kämmen oder die Haare schneiden dürfe und dass die Tyrannei des Kolonialismus, des Kapitalismus, des Rassismus und der Klassenunterdrückung, die sich als Fortschritt und natürliche Ordnung ausgaben, unnatürlich und unordentlich seien, kam nicht in einem absoluten Sinne, sondern in dem Sinne, dass die Menschen die Ideen im Laufe der Zeit als real verinnerlichten und damit zur Schaffung neuer Konventionen, neuer Realitäten und neuer Wahrheiten beitrugen. Die Rastafari zwingen uns, uns mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass es mehrere sich überschneidende Realitäten gibt, während paradoxerweise viele von ihnen für die Absolutheit der von ihnen geschaffenen Realität plädieren. Das sollte uns nicht verwirren. Man kann sich über die Vorstellung lustig machen, dass Kaiser Selassie I. unsterblich ist, aber heute glauben Zehntausende von Menschen daran. Eine neue Wahrheit und eine neue Realität, wenn auch umstritten, hat ihren Platz zwischen anderen Wahrheiten und Realitäten eingenommen, ob sie nun eingeladen wurde oder nicht.
Und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort zu diesem Thema und eine sehr schöne Zusammenfassung. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Folge. Wir, kleine Ankündigung zum Ende, wir genau haben auf einen 2-wöchentlichen Rhythmus umgestellt, erstmal für eine Weile. Das muss nicht ewig so bleiben, aber dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zur Recherche, zum uns einlesen. Und genau, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir jetzt so ein bisschen nach 2 Jahren Podcast am Ende meines Allgemeinwissens angekommen sind. Und deswegen ich mehr lesen muss, um mich nicht die ganze Zeit zu wiederholen oder euch Unsinn zu erzählen. Deswegen, deswegen jetzt erstmal ein bisschen 2-wöchentlich und dann mal schauen. Ja, so viel dazu. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf YouTube tun, in YouTube Premium oder auf Patreon, wo es die Folgen alle immer, also früher werbefrei gibt. Ihr könnt auch kostenlos bei Patreon dazukommen. Da gibt es auch viele Folgen und Posts und andere Sachen. Die meisten Sachen sieht man dann, wenn man uns unterstützt, mit ab 3 € im Monat und ab und zu auch mal eine Premium-Folge dafür bekommt. Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch auf eine Liste eintragen hier, wo wir euch als unsere Produzenten einmal vorlesen am Ende der Folge. Dieser Moment ist jetzt gekommen.
Trommelwirbel.
Wir bedanken uns. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Freier Stuart, Onkel Didi, Alexi, Katharina, Fernando, Brigitte, Super Silvi, Lifardus, Petrosilius, Zwackelmann und Miao Zetung. Neuerdings.
Schön.
Wunderbar. Vielen lieben Dank. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne dort. Wir freuen uns da sehr, sehr drüber, wenn ihr uns ja ein Bier ausgibt quasi als Gegenwert oder einen Kaffee oder was man sonst wo für 3 Euro bekommt. Einen halben Döner.
Ich mag.
Genau.
Okay. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja.